Inklusion ist dann gelungen, wenn wir nicht mehr drüber sprechen müssen. Ja?
Also für viele Unternehmen ist es ja immer noch ungewohnt, nicht neu, aber ungewohnt. So, aber was sind die echten Vorteile, dass man es machen sollte?
Also wenn ein Mensch mit einer Behinderung neu anfängt, einer ohne, egal welcher Bereich, die werden den ersten Tag immer gemeinsam verbringen. Und da baut man auch vielleicht schon die ersten Berührungsängste ab. Inklusion tut nicht weh.
Herzlich willkommen zu HR Talk bei Volker Michels, dem Podcast über Menschen, Karrieren und Zukunft. Mein Name ist Volker Michels, ich bin Personalberater und begleite Menschen bei ihrer beruflichen Entwicklung. Heute sprechen wir über das Thema, das für viele Unternehmen noch ungewohnt ist, aber immer mehr an Bedeutung gewinnt. Inklusion im Arbeitsleben. Wie gelingt es, Menschen mit Beeinträchtigung erfolgreich im Unternehmen zu integrieren? Was bedeutet Inklusion konkret im Recruiting, im Onboarding oder im Arbeitsalltag? Und warum lohnt es sich für Unternehmen, nicht nur den Verwaltungsaufwand zu sehen, sondern menschlich zu handeln und zu denken? Mein heutiger Gast ist Sven Nagelstieg, Inklusionsbeauftragter bei der AFB Group in Ettlingen. Die AFB Gruppe ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen und steht für Social and Green IT. Rund die Hälfte der Mitarbeitenden bei AFB sind Menschen mit Behinderung und AFB verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verantwortung und gelebter Inklusion. Sven, schön, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Was macht ihr? Für was steht ihr? Wie kommt das alles zustande?
Erzähl doch mal ein bisschen. Also die AFB, Social and Green IT, steht dafür, dass wir als Inklusionsunternehmen qualitativ hochwertige Dienstleistungen anbieten. Und eine der Dienstleistungen, die wir machen, ist eben die zertifizierte Datenlöschung und Wiederaufbearbeitung, Aufbereitung von Notebooks und PCs und Monitoren. Das sind dann solche Shops, wo man die gebrauchten Notebooks zum Beispiel kaufen kann, als Privatperson oder vielleicht auch als Kleinunternehmer. Die Notebooks bekommen wir von großen Firmen in Deutschland, kriegen wir zur Verfügung gestellt, beziehungsweise da gibt es verschiedenste Verträge, dass wir die Notebooks, die ganzen IT-Assets, was sie haben, abholen mit unserem eigenen Fuhrpark, machen dann den Wareneingang, machen die Datenlöschung und schauen dann, welche dieser Geräte können wir wieder aufarbeiten und dementsprechend dann auch wieder verkaufen.
Und jetzt, wenn man so eure Website anschaut, dann ist es ja so, dass ihr auch sehr viele Stellen ausgeschrieben habt. Ihr sucht Leute, ihr bildet auch aus. Bringt das doch mal zusammen mit dem Thema Inklusion. Wir haben ja eingangs schon gesagt, ungefähr die Hälfte der Menschen, die bei euch arbeiten, haben eine Behinderung. Wie funktioniert da das Recruiting und wie werden die Menschen integriert in diesen Arbeitsalltag?
Also für uns ist es wichtig, dass wir keinen Unterschied machen in erster Linie, ob jemand eine Behinderung hat oder eben auch nicht. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt und jeder kann eben Dinge leisten auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist für uns wichtig. Das ist erstmal so der Hintergedanke, den wir immer haben. Wenn wir auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden sind, dann arbeiten wir sehr viel mit Netzwerken, die wir aufgebaut haben, aber auch mit klassischen Stellenausschreibungen, wie zum Beispiel über die Agentur für Arbeit oder die bekannten Stellenportale im Internet. Ja. Wichtig ist dabei, dass man eben auch gezielt Menschen mit Behinderungen anspricht und keine Sondergeschichten macht, sondern einfach da die Inklusion auch dort lebt und sagt, wir schreiben aus und machen aber die Stellenanzeige so entsprechend auch attraktiv für Menschen mit Behinderung, wie zum Beispiel durch so einen ganz kleinen Satz eigentlich, dass wenn Fragen vielleicht von einem Menschen mit Behinderung kommen, dass man sich sehr vertrauensvoll an die Betriebssozialarbeit wenden kann, aber auch an die HR-Abteilung, dass man da auch schon vorab in den Austausch geht und nicht diesen starren Bewerbungsprozess überhaupt erst starten muss, sondern dass man schon davor den Kontakt aufnehmen kann. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, da so ein bisschen offener zu sein für Menschen mit einer Behinderung. Was uns auch immer enorm wichtig ist, ist das Onboarding von den Menschen mit und ohne Behinderung. Und es läuft bei uns so ab, dass wir eben einen Onboarding-Tag haben, wo die Menschen, die in diesem Monat neu starten bei uns als neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin, gemeinsam den Tag verbringen. Und da ist es egal, ob das ein Head-Off ist, das ist es egal, ob es eine Verwaltungskraft ist oder ein Mitarbeiter in der Produktion. Die werden bei uns alle gemeinsam ongeboardet und da sind schon die ersten Berührungspunkte. Also wenn ein Mensch mit einer Behinderung neu anfängt, einer ohne, egal welcher Bereich, die werden den ersten Tag immer gemeinsam verbringen. Und da baut man auch vielleicht schon die ersten Berührungsängste ab.
Sag mal, die Führungskräfte. Die führen ja einen Bereich und in einem Bereich arbeiten ja Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung. Tut ihr die speziell vorbereiten oder das ist eine Herausforderung, der muss doch mit den Menschen völlig unterschiedlich umgehen, oder?
Ja, aber da spielt die Behinderung eigentlich keine Rolle, weil jeder Mensch hat eben die Individualität, die er mitbringt. Und da spielt keine Rolle, ob derjenige eine Behinderung hat oder nicht. Was wir auf jeden Fall machen, ist bei uns, dass wir mit Coachings arbeiten. Wir haben 2 interne Coaches bei uns im Unternehmen, die entsprechend unsere Führungskräfte begleiten. Was bei den Führungskräften auch noch hinzukommt, die bekommen einen Umfang von einer Schulung, wo man so ein bisschen die Behinderungsformen erklärt und schaut, okay, was ist vielleicht bei dem einen zu beachten, was bei der anderen Behinderungsform. Aber jetzt speziell auf einen Mitarbeiter zu sagen, okay, schau mal, du bist neue Führungskraft, wir haben hier den Herrn Müller und der Herr Müller hat das und das und das Problem, das machen wir nicht, das wollen wir auch gar nicht machen, weil es geht eher darum zu sehen, was hat der Herr Müller vielleicht für Bedürfnisse. Ja? Und dann kann die Führungskraft eher auf die Bedürfnisse eingehen als auf die Defizite. Ja? Das ist eher der Ansatz, den wir verfolgen, zu sagen, wir schauen nur auf das, was eine Person braucht, ja, um das entsprechend so zu gestalten, dass die Arbeitskraft bzw. das, was die Person mitbringt, voll ausgeschöpft werden kann und die Person, die dann bei uns arbeitet, glücklich werden kann, ja, und dann auch eben entsprechend die Aufgaben erfüllen kann. Ja.
Du bist ja Inklusionsbeauftragter, auch Berater und Coach. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie kamst du dazu? Und wie sieht bei dir so ein Tag, so eine Woche aus? Mit was beschäftigst du dich? Für was bist du verantwortlich?
Also das kam tatsächlich daher, dass ich schon vor der AFB in einem Unternehmen tätig war. Dort war ich als Führungskraft in einem Unternehmen, das Menschen mit Behinderung oder Kinder mit Behinderung in der Schule begleitet hat. Dort habe ich ein Team geführt und habe dann eben gewechselt zur AFB. Und dort bin ich als Betriebssozialarbeiter eingestiegen, bin ich immer noch und habe dann jetzt Anfang des Jahres das Amt des Inklusionsbeauftragten übernommen. Meine Vorgängerin ist in die wohlverdiente Rente und ich durfte jetzt dieses Amt übernehmen. Deine Frage, wie sieht mein Tag aus, das kann ich eigentlich kaum beantworten, weil der sieht jeden Tag anders aus. Okay. Das fängt an von einem Beratungsgespräch eines Kollegen, der im C-Level zum Beispiel tätig ist, bis hin zu einem Krisengespräch, weil eine Mitarbeiterin den Zugang zu ihrer E-Mail-Adresse oder zum Login verloren hat. Dann aber auch die Beratung der Geschäftsführung in verschiedensten Themen. Dann wieder zum Beispiel ein Teambuilding, ein Coaching einer Führungskraft, unterschiedliche Öffentlichkeitsaufgaben, wo man sagt, okay, da sind wir auf einer Messe oder sind wir auf einem Summit unterwegs. Also von bis. Und ich würde sagen, das sind alles sehr viel gesprächsintensive Dinge, die ich tue. Sind häufig Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt an KPIs messen kann. Es sind viele, eben wie gesagt, viel Gespräche, zwischenmenschliche Gespräche, wo man jemandem weiterhelfen kann, wo man vielleicht einen irgendwie einen Tipp geben kann oder eben entsprechend auch Coachings, die Führungskräfte auf ihren Arbeitsalltag vorbereiten. Ja.
Wie viele Inklusionsbeauftragte gibt es im Unternehmen?
Einen, das bin ich, ja.
Okay. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir haben in Deutschland sind wir, glaube ich, bei rund 440, 460, ja.
Okay. Und insgesamt?
Insgesamt, gruppenweit sind wir bei 700.
Okay. Okay. Und die Hälfte davon mit Behinderung?
Genau, knapp die Hälfte davon ist mit einer Einschränkung, ja.
Ist das oft eine Herausforderung? Ihr müsst ja wirtschaftlich arbeiten. Ja, ihr bekommt ja das nicht irgendwo bezahlt.
Genau, wir haben keinen Träger im Hintergrund.
Keinen Träger im Hintergrund. Ist das nicht eine große Herausforderung, weil ihr habt ja genau die gleichen Themen, Probleme wie alle anderen Unternehmen auch, die in der Branche arbeiten oder überhaupt am Markt ansässig sind.
Genau, also die Herausforderung haben wir auch. Ja. Die Frage ist, wie geht man da ran? Sieht man eben die Menschen mit Behinderung als Hürde, wirtschaftlich zu erfolgreich zu sein, oder eben als Chance? Und wir sehen es als Chance, erfolgreich zu sein, weil wir eben den Unterschied nicht machen. Ja, bei uns muss jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin seine persönlichen 100% leisten. Ja, das heißt also, wenn wir merken, okay, der eine Kollege kann, seine 100% sind vielleicht höher, der andere hat vielleicht niedrigere 100%, das ist aber wichtig, dass sie immer annähernd an diese eigenen 100% hingehen. Ja? Und das ist dann auch der Erfolg, weil wir sagen, okay, wir schauen nicht nach diesem Standardmitarbeiter und der Standardmitarbeiter hat diese und diese Dinge zu erfüllen, sondern wir betrachten jeden Mitarbeiter individuell und schauen, was kann dieser Mitarbeiter leisten. Ja, und dann haben wir aber eben genau auch den Output, dass wir uns am Markt platzieren können, dass wir dort erfolgreich sein können, dass wir eben auch ein erfolgreiches wirtschaftliches Unternehmen sind.
Hm. Wie ist denn so deine persönliche Erfahrung, was die Arbeitsleistung betrifft? Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass die nebeneinander arbeiten. Also da gibt natürlich ein bisschen abgestimmt, wenn jetzt halt jemand zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, braucht ein bisschen mehr Platz oder die Tischhöhe oder was auch immer. Aber von dem wird das Gleiche verlangt wie den nebendran, der nicht behindert ist?
Also genau, die gleiche Arbeitsleistung? Wenn das möglich ist, dann okay. Ja. Aber wie gesagt, okay. Jeder hat seine eigenen 100%.
Ja.
Man versucht.
Ah, okay. Definiert
auf die Person, ja, auf dessen Möglichkeiten, auf dessen Fähigkeiten. Und wenn möglich, ja, und ich sage jetzt mal in gewissen Weisen oder in gewissen Arbeitsplätzen ist zum Beispiel ein Rollstuhl gar kein großes Hindernis. Ja, wenn ich in einem Kundenservice arbeite zum Beispiel, da macht es keinen Unterschied. Ja, also der Mensch ist kognitiv fit, kann seine Hände ganz frei benutzen, dann kann er sehr gut an einem Computer arbeiten. Ja, da spielt es in dem Fall keine Rolle, ob derjenige im Schreibtischstuhl sitzt oder in einem Rollstuhl. Ja, das ist eigentlich kein Unterschied. Ja, wo wir schon immer wieder Leistungsunterschiede merken, ist, wenn wir Menschen mit einer Lernbeeinträchtigung zum Beispiel einstellen. Aber da ist es so, dass wir dann eben den Support zur Verfügung stellen. Ja, da gibt es dann einen Kollegen, eine Kollegin, die unterstützt. Ja. Und dann kriegt derjenige auch seine 100% geleistet. Ja. Und das ist dann eben auch eine Arbeitskraft, die für uns wichtig ist. Ja. Und bei uns wird nicht aussortiert, okay, der kann mehr leisten als der andere. Deswegen ist der eine wichtiger als der andere, sondern wir sehen das gesamte Team.
Wie macht ihr es mit der Bezahlung? Die muss ja dann auch irgendwo der Leistung entsprechen, weil die jeweiligen 100% ja unterschiedlich sind.
Ne? Ja, genau. Aber das ist wichtig, dass du das ansprichst. Wir sind eben wir haben sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. Ja, das heißt also, wir sind nicht vergleichbar mit einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und je nachdem, wie viel Leistung derjenige dann bringen kann, oder vielleicht hat auch ganz gut verhandelt, ja, dann gibt es eben das monatliche Lohn oder den monatlichen Lohn, den jemand dann verdient bzw. ausgehandelt hat oder ihm angeboten wurde. Ja.
Was für Stellen macht ihr? Ich habe zum Beispiel auf der Website gesehen, Kaufleute, Lager, auch Ausbildungsberufe, IT-Berufe. Kann man das ebenfalls vergleichen mit jedem anderen IT-Unternehmen, das in der Dienstleistungsbranche tätig ist?
Jein. Also wir sind schon ein Produktionsbetrieb, jetzt speziell in der Verarbeitung der einzelnen Geräte. Ja, das heißt also, wir haben einen klassischen Wareneingang. Wir haben dann eben die Datenlöschung, das läuft softwaretechnisch. Da haben die Kollegen eine Software zur Unterstützung, damit das eben überschrieben wird. Und im Refurbishment ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich nur hardwaretechnisch arbeiten. Ja? Also wir haben keine Programmierer, wir haben keine Menschen, die irgendwie eine Software nochmal weiterentwickeln, um dann auf die Notebooks zu spielen, sondern es ist wirklich der Prozess ist die Datenlöschung. Dann haben wir die Überarbeitung, also das Refurbishment. Dort werden zum Beispiel Dinge getauscht, also einzelne Bauteile werden getauscht, da wird irgendwie mal der Speicher erweitert, wird aber auch komplett einmal softwaretechnisch durchgeprüft, ob alles funktioniert. Da gibt es auch wirklich den Tastaturtest, wo man jede einzelne Taste drückt, zu schauen, gibt es irgendwo eine, die hakt oder nicht funktioniert. Und dann nochmal gibt es eben die das Deployment, wo das Betriebssystem draufgespielt wird. Und das ist praktisch jetzt mal ganz im Schnelldurchlauf der Prozess, der bei uns durchläuft. Und das sind Stellen, da haben wir auch IT-Techniker drauf sitzen, ja, da arbeiten IT-Techniker, aber wir haben auch die Möglichkeit für Quereinsteiger. Das sind Tätigkeiten, die man mit ein bisschen Interesse, mit ein bisschen Fähigkeiten gut lernen kann.
Wenn man sich mal anschaut am Arbeitsmarkt, es gibt ja diese Bewertungsportale, wo ja Mitarbeiter Unternehmen bewerten können. Ist das ein Instrument, das auch eure Leute nutzen, um nach außen zu sagen, gefällt mir gut, toll, für was das Unternehmen steht? Oder auch auf der anderen Seite, die manchmal sagen, naja, es ist auch manchmal schwierig, so wie eben in allen Unternehmen auch. Spielt das für euch eine große Rolle? Weil ihr seid ja, was der Bewerbermarkt betrifft, müsst ihr ja genauso schauen, dass ihr Leute bekommt,
ja,
oder?
Total,
demnach werden die Leute ja von außen genauso vorgehen. Zum Beispiel nehmen wir mal Kununu, 80% der Bewerber schauen auf Kununu. Mhm. Ist das auch für euch relevant?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch Bewertungen entsprechend auf Kununu. Das geht in beide Richtungen, sehr positiv, vielleicht auch eher etwas negativer. Ja, das ist für uns natürlich auch wichtig. Allerdings ist es auch zu sagen, bei uns ist es immer wichtig, das Unternehmen vor Ort mal kennenzulernen. Mhm. Ja, also ich glaube, man kann sich nicht auf eine Kununu-Bewertung verlassen. Wenn einer vielleicht jetzt gerade nicht ganz so glücklich das Unternehmen verlassen hat, wird wahrscheinlich auch die Kununu-Bewertung nicht ganz so positiv sein. Ja. Deswegen ist es uns immer ganz wichtig, dass wir sagen, wenn wir im Bewerbungsprozess so weit an der Stelle schon sind, dass wir sagen, ja, können wir uns gut vorstellen und der Bewerber auch, dass wir bei uns eben Praktikumstage anbieten, damit man das Unternehmen kennenlernt. Damit
gutes
man das
Bauchgefühl bekommt.
Genau, damit einfach so dieses Match stimmt. Und so,
ja.
Ja, und nicht zu sagen, okay, naja, auf Kununu stand vielleicht das und das, deswegen will ich gar nicht dahin. Und wichtig ist auch zu sagen, wir sind ein ganz normales Unternehmen wie ein anderes auch. Klar haben wir diesen Inklusionsfaktor noch dabei, aber bei uns arbeiten Menschen und die sind vielleicht auch mal nicht ganz so glücklich bei uns, aber das ist auch völlig in Ordnung, weil es einfach ein ganz normales Unternehmen ist, wie die Konkurrenz oder wie andere Unternehmen hier im Kreis auch. Und da gibt es Mitarbeiter, die sind glücklicher und da gibt es Mitarbeiter, die sind nicht so glücklicher.
Würdest du sagen, so wirklich Hand aufs Herz, wenn du bei gleicher Qualifikation für die gleiche Stelle, ist eine Stelle ausgeschrieben und du hast beide bringen's gleiche mit, der eine hat eine Behinderung, der andere nicht. Hand aufs Herz, würde man eher den mit Behinderung bei euch einstellen? Oder würde man den,
ja? Ich glaube ja.
So vom,
ja, weil das einfach unsere DNA ist, weil wir Menschen mit einer Einschränkung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unterbringen wollen. Das ist auch so unser Ziel, dass wir so viele wie möglich eben anstellen können oder dass sie eine Anstellung finden. Andere Arbeitgeber sind da noch ein bisschen zurückhaltender. Deswegen ist auch die Schwierigkeit für einen Menschen mit Behinderung, eine Arbeitsstelle auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden, deutlich erhöht als jemanden ohne Einschränkung. Mhm. Viele Arbeitgeber haben da noch so Hemmungen, weil sie irgendwie sagen, naja, mit einem Menschen mit Behinderung gibt es so ein paar Zusatzdinge, wie zum Beispiel 5 Tage mehr Urlaub und Kündigungsschutz und sowas. Da wollen sie sich die Finger nicht verbrennen, was aber für uns eigentlich gar kein Thema mehr ist, weil wir da auch, ich sag mal, die Erfahrung gemacht haben, dass es kein Problem ist. Ja? Also Menschen mit einer Behinderung anzustellen, stellt für uns als Unternehmen kein Problem dar.
Ich hatte gesehen, ihr arbeitet ja mit sehr großen, bedeutenden Unternehmen zusammen, wie Siemens oder die Sparkasse, hatte ich auch gesehen, Telekom. Wie kommt ihr an neue Unternehmen? Weil ihr braucht ja auch Kunden. Wie macht ihr das? Habt ihr eine Vertriebsmannschaft?
Genau, wir haben die Abteilung heißt bei uns Partnermanagement.
Okay.
Die sind unterwegs, beziehungsweise auch betreuen die bestehenden Partner und sind eben entsprechend auf der Suche nach neuen Kooperationspartnern, die uns die Geräte geben, die wir verarbeiten können. Das ist immer, also ich sage mal, jedes größere Unternehmen sortiert irgendwann mal die IT-Hardware aus, weil sie neue möchten. Und da sind wir dann eben an der Stelle und sagen, okay, wir sind diejenigen, wir sind der Dienstleister, der euch das Gesamtpaket bieten kann, damit ihr sorgenfrei eure Notebooks abgeben könnt. Wir machen die zertifizierte Datenlöschung, wir machen die Aufarbeitung und eben noch das in einem Inklusionsunternehmen und ihr braucht euch keine Sorgen machen.
Zum Markt gerechten Preisen, marktvergleichbaren Preisen?
Ja,
oder wo
das schon. Ja,
das schafft
ja.
ihr.
Ja, ich sage jetzt mal, wenn man das in den Schredder wirft und einfach zerstört, das ist natürlich ein anderer Preis. Ja, aber wenn man es wieder vermarktet und aufarbeitet, ja.
Okay. Ja. Okay. Du hast es gerade angesprochen, andere Unternehmen, Kundengewinnung. So, wenn jetzt jemand sagt, so dieses Thema Menschen mit Behinderung einzustellen, warum sollte ich das tun? Was sind denn so die Vorteile, wenn du jemanden so ganz im persönlichen Gespräch so die Vorteile erläuterst, wenn er so offen fragt, warum soll ich das machen? Viele denken ja, Thema Kündigungsschutz ist ja zum Beispiel sowas und so. Aber was sind die echten Vorteile, dass man es machen sollte?
Naja, wir haben dort eine Arbeitskraft, die eine Qualifikation mitbringt, die eben auch die Möglichkeit mitbringt, eine Stelle zu besetzen, die man vielleicht auch lange Zeit nicht besetzt hat. Und es ist, also ich sage es jetzt ganz plakativ, es ist kein Unterschied. Also für uns, für mich persönlich ist es kein Unterschied, ob jemand eine Behinderung mitbringt oder nicht, ja. Weil wenn ich den Menschen individuell betrachte, dann kann ich auch jemanden, der auf dem Papier keine Behinderung hat, hat der seine Bedürfnisse. Ja, dann braucht er vielleicht ein ruhigeres Büro, dann braucht er vielleicht ein Großraumbüro, wie auch immer. Ja, da hat jeder so seine eigenen Bedürfnisse. Und wenn ich genau diese Einstellung auf einen Menschen mit einer Behinderung genauso kopiere, dann sage ich, okay, der hat halt das Bedürfnis, dass er bei der Arbeit einen Gehörschutz tragen muss, weil er mit dem Lärm nicht so gut zurechtkommt. Aber das spielt ja am Ende keine Rolle, wenn er seine Aufgaben so machen kann, wie er sie macht. Und zu unserer Zufriedenheit kann man das machen, ja. Also und auch die um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, warum würde ich es persönlich machen? Es ist doch schön, wenn jemand, der langzeitarbeitslos eventuell war oder auch einfach Schwierigkeiten hat, eine Arbeitsstelle zu finden, eine Arbeit findet. Ja, Arbeit ist ein Teil davon, dazuzugehören, sein eigenes Geld zu verdienen, entsprechendes Leben zu finanzieren. Von daher ist es doch super, wenn jemand mit einer Behinderung, der vielleicht bisher immer ausgegrenzt wurde, jetzt eine Arbeitsstelle hat und eben selbst das Geld verdient, was er dann auch am Ende sein Leben mitfinanzieren kann.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Würdest du sagen, so das Team untereinander, die Menschen untereinander, gibt es bei euch mehr Spannungen? Oder kannst du wirklich sagen, oder nehmen die einen mehr Rücksicht auf die anderen, oder ist es vielleicht gar umgekehrt? Oder man muss sich ja da so reindenken, man müsste sich ja das tatsächlich mal so anschauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, weil es ist ja doch wirklich so, dass man, also ich glaube, da ist auch keiner frei von, halt wirklich so sagt, naja gut, da ist jetzt jemand mit dem Rollstuhl und da mache ich halt dann Platz und dann nehme ich dann halt doch lieber die Treppe, obwohl mit dem Fahrstuhl noch Platz wäre irgendwie. Gewöhnen sich da die Menschen, das Team einfach dran und dann ist das so
ganz normal? Ja. Also ich würde da gerne den Marcel Friedrich zitieren. Okay. Der hat vor längerer Zeit hatte der einen LinkedIn-Post, wo es darum ging, ich lebe mit der Behinderung und ich leide nicht unter der Behinderung. Und viele Menschen, die keine Behinderung haben oder sehr wenig Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung haben, die denken, die Menschen leiden darunter. Nein, sie leiden nicht unbedingt darunter, sondern sie leben damit. Und das fand ich einen ganz schönen Satz von ihm. Und ich glaube, wenn wir das mit reinkriegen, für die ist das normal. Ja? Für die Menschen ist es normal, im Rollstuhl zu sitzen. Mhm. Eher für uns ist es ungewohnt. Mhm. Ja? Und da den Switch im Gedanken zu kriegen, zu sagen, okay, hey, für den ist es normal, dass er im Rollstuhl sitzt, da muss ich auch keine große Rücksicht nehmen, ja. Also wenn er mir mit dem Rad über den Fuß fährt, ist es genauso wie wenn jemand, der zu Fuß ist, mich anrempelt. Ja, also das ist, und dieses Lockere lernen wir Menschen ohne Behinderung häufig über die Menschen mit Behinderung. Ja, also das ist so, die gehen sehr recht offen damit um. Die wissen, wie es ist. Ja, die wissen, dass diese Einschränkung da ist. Und dann ist es so. Mhm. Ja, und das ist in Ordnung. Ja. Und ich glaube, dass, weil man zu wenig Berührungen vielleicht hat, jetzt auch was, wie die Geschichte ist, dass viele Menschen eben mit Behinderung eigentlich nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt gern gesehen waren, so muss man sagen, waren, und jetzt erst so die Berührungspunkte kommen. Und wenn man den Ansatz hat, ja, zu sagen, okay, die Behinderung ist keine Einschränkung tatsächlich, sondern es ist einfach ein Teil des Lebens von diesem Menschen, und dann ist es völlig in Ordnung, ja.
Ihr beschäftigt ja rund 50% Menschen mit Behinderung. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber sag mir mal, der Arbeitsmarkt insgesamt, wie ist der Anteil der behinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
Oh, das kann ich insgesamt? dir so tatsächlich auch auswendig Englisch. Gar nicht so sagen.
Okay.
Was aktuell noch ein größeres Problem ist oder was tatsächlich die Sachlage hergibt, dass viele Menschen mit Behinderung schnell in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung, ich nenne es jetzt mal, abgeschoben werden, dass sie dort wie aufgeräumt sind. Ja. Wir versuchen auch immer wieder
Menschen, aus dem Blick sind sozusagen.
Genau so, ja, dann arbeiten die dort in ihrer Bubble. Was wir auch als Unternehmen immer wieder versuchen, und es gelingt uns auch das eine oder andere Mal sehr erfolgreich, dass wir Menschen dort aus dieser Werkstatt rausholen können und bei uns anstellen. In der Werkstatt haben sie kein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis, bei uns schon. Ja, dort sind sie eben über verschiedenste Dinge abgesichert, bekommen dort auch nur ein Taschengeld und machen auch häufig Tätigkeiten, die ihnen ihrer Fähigkeiten nicht entsprechen. Ja. Und das ist, glaube ich, so, wo man sagt, okay, nee, so ein Inklusionsunternehmen hat schon seine Berechtigung und auch einen sehr, sehr positiven Input, damit eben die Menschen, die was leisten können, auch es leisten dürfen. Und die wollen das auch immer. Ja. Sehr viele Menschen und wollen einfach Teil der Arbeitswelt sein. Ja.
Jetzt will ich das machen als Unternehmen und sage, das ist ja eigentlich super, weil ich suche sowieso IT-Kräfte, Callcenter, was auch immer. KI spielt eine große Rolle, da brauche ich vielleicht auch Leute, die im Hintergrund sich darum kümmern, die Maschine zu füttern, damit die dazu, dann gibt es ja ganz viel. Jetzt sage ich aber, jetzt gibt es ja da diesen Behördengraben.
Ja.
Wie packe ich sowas an? Kann ich da irgendjemanden anrufen, der mich da unterstützt?
Ja.
Oder wie
ist das? Also es gibt die Integrationsfachdienste.
Integrationsfachdienste?
Genau, die sind unterschiedlich in Deutschland ein bisschen aufgestellt. Es gibt Ansprechstellen für Arbeitgeber, wo man sagt, okay, da kann man einfach mal hingehen und sagen, hey, ich habe da Lust dazu, ich möchte es mal ausprobieren, sich einfach mal beraten zu lassen. Ja, da die Integrationsfachdienste sind praktisch so, ich nenne es jetzt mal ein Mittler zwischen dem Mitarbeitenden und dem Unternehmen. Bei uns ist es auch häufig so, dass wir zu dritt zusammensitzen als drei Parteien und sprechen einfach, wie funktioniert es, wie funktioniert es gerade nicht, was muss der eine vielleicht ändern, was muss der andere vielleicht ändern. Das ist immer schon mal ein erster Schritt zu sagen, okay, ich beschäftige mich mal damit, was heißt es, einen Menschen mit Behinderung anzustellen. Und dann merkt man auch ganz schnell, so schwierig ist es gar nicht. Ja, da gehen ganz schnell die Hürden runter und man kann es ausprobieren. Die Ansprechstellen sind auch nochmal ähnlich wie der IFD, eine Beratungsstelle, wo man sich einfach Informationen holen kann. Wie sieht das alles gesetzlich aus? Wie ist es mit diesen 5 Urlaubstagen? Wie ist es mit diesem Kündigungsschutz? Und da einfach mal hingehen, einfach mal sagen, okay, ich lass mich da mal beraten und habe zum Beispiel eine Stelle, wo ich mir gut vorstellen könnte, da könnte ein Mensch mit einer Behinderung arbeiten und da einfach mal anrufen, Termin ausmachen und sich beraten lassen.
Okay, also bekommt man Unterstützung,
auf jeden
kann
Fall,
man dann machen.
Ja.
Eine Frage noch, Auszubildende. Ihr sucht ja viele, gerade auch in Ettlingen. Ist es da dann, also geht das mit beiden? Also können auch Menschen mit Behinderung die Ausbildung und die ohne, das heißt, gleiche Berufsschule, alles gleich?
Ja, genau. Okay. Ja, also die besuchen die gleiche Berufsschule, je nachdem natürlich, welcher Ausbildungsstrang das ist. Aber letztendlich spielt es auch keine Rolle. Die besuchen die gleiche Berufsschule. Wichtig ist natürlich auch, welcher Schulabschluss dahinter steckt und in welche Richtung die Ausbildung geht. Ja, aber ansonsten spielt es auch keine Rolle. Ja, wir haben im Haus, sage ich mal, erstmal die Barrierefreiheit, wo man sagt, jeder kann überall hin. Ob das jetzt eine Gehbeeinträchtigung ist oder im Rollstuhl sitzt jemand, haben wir die Barrierefreiheit und eben auch die Zugänge. Und sollte es mal irgendwie dazu kommen, dass ein Auszubildender irgendeine Unterstützung braucht, weil er irgendwie ein technisches Mittel bräuchte oder sowas, eine andere Tastatur, ein spezielles Arbeitsumfeld, einen besonderen Monitor, dann wird es ihm zur Verfügung gestellt.
Ihr wart dieser Tage in Frankfurt.
Ja, ich ja.
Erzähl doch mal ein bisschen, was war da los, wie seid ihr da hingekommen?
Ja. Also da hat der Corporate Diversity Summit stattgefunden vom FAZ-Institut. Wir waren dort Partner und Sponsor, haben das eben unterstützt. Ich war dort auch Teil eines Panels mit Henkel und Hey Parents zusammen, ganz toll moderiert von der Lena. Ja, und wir haben über Belonging gesprochen. Das heißt also, wie kriege ich das hin, dass ein Mitarbeiter im Unternehmen sich zugehörig fühlt? Und es war super spannend. Wir haben ganz viele ganz viele Kooperationspartner wieder getroffen. Henkel zum Beispiel ist auch Partner bei uns, die geben bei uns die IT-Hardware ab. Ich konnte ganz viele neue Kontakte knüpfen, es waren ganz viele Menschen oder Mitarbeitende aus anderen Unternehmen vor Ort, die eben für die Inklusion, für die Diversity stehen, die in ihren Unternehmen dafür kämpfen, das noch weiter voranzubringen, unabhängig, ob sie jetzt ein Inklusionsunternehmen sind oder nicht. Es waren Startups da. Ganz toll. Ja, es war super schön, die anderthalb Tage in Frankfurt zu verbringen. Ja.
Wart ihr da nicht auch für was nominiert? Ich habe da irgendwas gelesen gehabt.
Genau. Wir waren für einen Preis nominiert in der Kategorie Inklusion. Letztes Jahr hatten wir eine Schulungsreihe bzw. eine Vortragsreihe organisiert, mein Kollege Noah Hilbrecht und ich, wo wir zur mentalen Gesundheit Vorträge gehalten haben und im Anschluss dann einen Workshop. Genau, das war das Projekt, was wir eingereicht hatten. Ja.
Hm. Was glaubst du, wie entwickelt sich das die nächsten 5 bis 10 Jahre, die Thematik? Ich hatte ja eingangs gesagt, dass für viele Unternehmen ist es ja immer noch ungewohnt, nicht neu, aber ungewohnt, wenn ich Menschen mit Behinderung beschäftige, brauche ich einen Inklusionsbeauftragten. Mhm. Wie wird sich das Ganze entwickeln? Die nächsten 5 bis 10 Jahre, wird es stärker werden? Wird da mehr passieren?
Ich hoffe, dass es stärker wird. Ja.
Der Fachkräftemangel etc.?
Das ist durchaus ein Weg, sag ich mal, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Ja. Ob das der einzige Weg ist, das glaube ich nicht. Ja, aber sicherlich einen kleinen Teil kann es dazu beitragen. Die politische Situation, denke ich, spielt da auch nochmal eine Rolle, was es da für Entwicklungen gibt. Aber ich würde gerne den Unternehmen einfach Mut machen, das zu machen. Einfach mal Menschen mit einer Behinderung einzustellen und festzustellen, es ist nicht das Problem, was vielleicht häufig irgendwie so im Umlauf ist. Die Entwicklung, denke ich schon, dass wir hoffentlich mehr in die Richtung gehen, dass mehr Menschen mit einer Behinderung, mit einer Einschränkung auf dem ersten Arbeitsmarkt einen Platz finden.
Hm. Sven, du wohnst in Ettlingen?
Ja.
Ja. Ettlingen Marktplatz steht ein ganz großes Plakat. Mhm. Auf dieses Plakat darfst du was draufschreiben, damit die Menschen, die da jeden Tag vorbeigehen, diese Botschaft lesen. Mhm. Was würdest du draufschreiben?
Inklusion tut nicht weh.
Inklusion tut nicht weh.
Ja.
Sehr schöne Aussage, tolle Botschaft. Glaubst du, wenn wir jetzt draußen 10 Leute fragen würden, wie stehen sie zum Thema Inklusion, wüssten die Menschen genau, was das ist?
Ich vermute nicht.
Ja.
Nein.
Kannst du das für unsere Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen, Zuschauer so mit 1-2 Sätzen mal grundsätzlich erklären? Oder?
Ja, ich versuche es mal. Ja. Also es wird sicherlich keine wissenschaftliche Erklärung sein, aber ich versuche es mal. Für mich bedeutet Inklusion, dazuzugehören, egal welche Herkunft, egal welche Einschränkung, egal welche Einstellung. Das ist letztendlich ist es ein Wir. Ja, und wir machen keinen Unterschied mehr. Und für mich ist auch immer, Inklusion ist dann gelungen, wenn wir nicht mehr drüber sprechen müssen. Ja, weil so versuche ich, Randgruppen irgendwie mit zu inkludieren. Ja, eben wenn wir nicht mehr drüber sprechen, dann haben wir es geschafft.
Dann ist es normal.
Dann ist es normal, genau. Okay. Und da sollten wir eigentlich hinkommen, dass wir sagen, okay, wir müssen nicht mehr über Menschen mit Behinderungen sprechen, weil sie einfach Teil der Gesellschaft sind, weil sie einfach überall dazugehören können. Ja, da sind wir noch weit davon entfernt. Ja, aber das wäre eigentlich ein schöner Wunsch, dass wir da irgendwann mal hinkommen, ja, dass wir einfach nicht mehr drüber sprechen müssen.
Würdest du deinen Weg nochmal genauso gehen, wie du ihn gegangen bist, bis hin zum heutigen Job?
Ja.
Ja? Ja, ja, man merkt es dir an.
Ich glaube, ja.
Sehr engagiert.
Ja.
Sven, schön, dass du heute hier warst.
Ja, vielen Dank.
Ganz wichtiges Thema und wünsche euch weiter viel, viel Erfolg und hoffe, dass das Thema noch in der Wahrnehmung für die Menschen draußen wichtiger ist, auch für die Kunden, die euch ja besuchen und so weiter, dass das Ganze viel transparenter wird und sich weiter ausweitet. Sven, schön, dass du heute hier warst. Danke auch an euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart zur heutigen Folge HR Talk bei Volker Michels. Wenn ihr mehr über Sven und seine Arbeit erfahren wollt, verlinkt euch einfach mit ihm auf LinkedIn, vernetzt euch oder schaut auf afb-group.de. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund und bis bald.